Stura im Gespräch. Wir machen mal wieder unser heißgeliebtes Stura im Gespräch und quatschen heute ein bisschen über das Laternenfest, was ja wortwörtlich so ein bisschen ins Wasser gefallen ist. Im Voraus gab es dazu ziemlich viele Diskussionen zu der Band namens Völkerball nämlich. Kannst du kurz zusammenfassen, worum es da ging?
Ja, genau. Die Diskussion ging, wie du schon gesagt hast, um die Band Völkerball. Die Band Völkerball ist, also ich glaube, die machen auch eigene Musik, aber die sind vor allem bekannt als eine Coverband von Rammstein und sollten auch aufs Laternenfest kommen, um eine Rammstein-Tribute-Show zu spielen. Und jetzt haben wir wahrscheinlich alle in den letzten Wochen so ein bisschen die Kontroversen um Rammstein mitbekommen, also vor allen Dingen um Till Lindemann, bei denen es ja wirklich, um den ja wirklich krasse Sachen einfach rausgekommen sind. Was natürlich so ein Auftritt von einer Coverband, die eine Tribute-Show dann geben soll, zumindest mal in Frage stellt, warum das stattfinden sollte. Und daraus hat sich dann breite Kritik geformt. Also es gab einen offenen Brief, dem wir uns zum Beispiel angeschlossen haben als Stura, dem sich aber auch viele Privatpersonen angeschlossen haben, aber auch viele VertreterInnen von anderen Organisationen. Das waren relativ breite UnterzeichnerInnen da, die halt gefordert haben, dass das Booking zurückgenommen wird und dass, wenn das Booking nicht zurückgenommen wird, dass dann zumindest eine Einordnung stattfinden soll oder halt, dass die Band Völkerball meinetwegen spielen soll, aber halt mit eigenen Songs, die sie ja durchaus auch haben. Genau, das war das, was ja auch einfach die richtige Vorgehensweise dann in dem Moment ist. Einfach, also ne, wir haben zwar Verständnis dafür, dass wahrscheinlich das Booking schon vor einem Jahr oder so passiert ist oder was weiß ich wann, wo die Vorwürfe einfach, also wo die Ereignisse um Till Lindemann noch nicht rausgekommen waren, aber dennoch kann man sich dem ja nicht einfach entziehen und muss da irgendwie drauf reagieren. Ja, und also letzten Endes wurde der Auftritt jetzt auch abgesagt, halt leider nicht wegen unserer Kritik, sondern halt wegen des Wetters. Genau, also same outcome, aber es wäre natürlich schöner gewesen, wenn sich die Stadt oder auch der MDR, die das ja auch mitveranstaltet haben, da in irgendeiner Weise zu positioniert hätte.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Die Stadthalle hat ja einfach mit Vertragsbindung argumentiert. Also der Vertrag wurde schon, bevor die Ereignisse mit Lindemann passiert sind, abgeschlossen und da hätte die Stadthalle nichts machen können. Das wäre dann quasi euer Wunsch gewesen, eine andere Musik zu spielen von der Band oder eine Einordnung zu haben? Oder wie hättet ihr euch gewünscht, dass es anders hätte ablaufen können?
Na, das Idealszenario wäre natürlich das gewesen, dass die Band Völkerball selbst gesagt hätte, hey Mensch, Till Lindemann ist irgendwie ein ziemlich übergriffiger Typ, der einfach absolut misogyn und übergriffig ist in seinem Verhalten. Solche Musik spielen wir nicht, sondern wir spielen halt mit unseren eigenen Liedern. Das wäre unsere Wunschvorstellung gewesen, da die Band das selbst nicht gemacht hat. Hätten wir uns natürlich gewünscht, dass die Stadt sie ultimativ zu auffordert. Dann wissen wir natürlich nicht, was in dem Vertrag steht. Aber man hätte natürlich zumindest mit der Ankündigung das ein bisschen einordnen können. Also quasi sagen können, ja, hier bliblablub, war halt festgelegt, ist jetzt eine Rammstein-Tribute-Show, wir sind uns aber dem und dem bewusst. Und man hätte ja durchaus auch sowas machen können, wie parallele Spendenaktionen zu sammeln für irgendwelche Frauenhilfevereine oder andere Stellen, die halt das Thema bespielen. Sowas wäre ja auch durchaus möglich gewesen und dann nicht einfach mit Vertragsbindung das versuchen, totzuschweigen. Genau, aber das, also was glaube ich auch nicht schwer gewesen wäre, weil es ist nicht schwer, in dem Moment Stellung zu beziehen und Stellen, die Vergewaltigungsopfern und generell Frauen, die von irgendwie Übergriffen oder auch Menschen, die von Übergriffen betroffen sind, helfen, freuen sich in der Regel eigentlich immer über Spenden. Das heißt, ich glaube, da wäre es jetzt auch nicht so gewesen, dass sich da irgendwer groß verwehrt hätte, gerade wenn man dann zumindest versucht, das irgendwie auszugleichen. Das wären so ein bisschen die Wunschvorstellungen gewesen und nicht, dass man quasi sagt, ja, wir haben einen Vertrag, naja, uns ist allen bewusst, dass ihr einen Vertrag habt, ansonsten würde die Band nicht spielen, aber dass da so gar kein Umgang mitgefunden wurde, ist schon schwach.
Das Laternenfest ist ja an sich jetzt erstmal keine universitäre Veranstaltung, ne? Es ist eine städtische Sache irgendwie. Trotzdem habt ihr euch da als Stura zu positioniert. Inwiefern ist denn der Stura so stadtpolitisch auch aktiv und kann es überhaupt sein? Also vertretet ihr die Studierendeninteressen auch über die Grenzen der Uni hinaus?
Also wir interpretieren das schon so, das ist eine rege Debatte, die es immer wieder gibt. Es gibt Leute, die sagen quasi nein, der Stura soll sich nur um die Hochschulthemen kümmern und argumentieren dann meistens mit dem, was in unserer Satzung steht oder im Hochschulgesetz steht. Die andere Seite, zu der auch ich gehöre, argumentiert immer damit, dass im Hochschulgesetz schon auch steht, dass wir uns allgemein politisch äußern dürfen. Das ist quasi immer so eine Grauzone. Und gerade in solchen Fällen, wo es um Stadtpolitik geht, finde ich, ist es schon auch unsere Pflicht quasi, als irgendwie Studierendenvertretung uns zu äußern. Einfach weil es außeruniversitär keine Studierendenvertretung gibt. Also es gibt dieses Gremium, was irgendwie, also ne, wenn der Stura nur innerhalb der Hochschule für Studierenden sprechen sollte, dann müsste es ja irgendwo einen Ort oder eine Institution geben, die das innerhalb der Stadtgrenzen außerhalb der Universität macht, und das gibt es nicht. Und deswegen muss das der Stura erfüllen, in meiner Sicht. Und natürlich gibt es auch Themen, die einfach, ne, wo wir uns sicher sein können, wir werden jetzt natürlich nicht 100% aller Studierenden damit vertreten können. Nicht 100% aller Studierenden werden ein Problem damit gehabt haben, dass da Völkerball auftritt. Aber unsere Einschätzung war eben schon, dass es genug Studierende sind, dass wir sagen können, das ist quasi die Meinung der Studierendenschaft in dem Moment, und wir kritisieren das, weil wir sind am Ende auch Teil der Stadtgesellschaft. Alle Studierenden, die in Halle wohnen, und das ist der Großteil der Leute, die an der MLU studieren, sind auch irgendwie BürgerInnen in dieser Stadt. Und die vertreten wir genauso, und dann können wir uns quasi nicht aus der Realität, die halt nun mal in den Stadtgrenzen hier sich abspielt, uns entziehen, sondern müssen auch da irgendwie Bezug drauf nehmen.
Von dem Stadtpolitischen gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter raus, auf die bundespolitische Ebene nämlich. Es ist jetzt der Haushaltsplan für 2024 festgelegt worden, und es kam raus, dass ganz viele Sachen innerhalb der Bildung gekürzt werden sollen. Unter anderem auch die Mittel für BAföG, nämlich von 2,7 Milliarden auf 2 Milliarden. Das ist ein ganz schönes Stück. Die Bundesregierung argumentiert aber, da entstehen keine Kürzungen für den Einzelnen. Wie soll das funktionieren? Wie passt das zusammen?
Naja, also die Begründung der Bundesregierung ist ja quasi keine Angst, wir brechen das Gesetz nicht, was schon mal beruhigend ist, aber als Begründung so ein bisschen komisch. Also weil sie sagen ja quasi, okay, alle Leute, die jetzt BAföG beziehen, beziehen trotz der Kürzungen auch weiter BAföG. Und ja, no shit, das steht halt im Gesetz, also das müsst ihr uns nicht erklären. Aber es ist natürlich schon die Frage, ne, also von 2,7 auf 2 Milliarden, das heißt eine Kürzung von 700 Millionen. Und ich habe es, bevor ich hierher gekommen bin, mal kurz durchgerechnet, das würde theoretisch reichen, um 62.000 Studierende in dem Jahr mit BAföG-Höchstsatz zu bezahlen, also quasi dreimal unsere gesamte Uni. Also sprich, die Bundesregierung kürzt irgendwie so 62.000, wahrscheinlich mehr, weil es beziehen ja nicht alle BAföG-Höchstsatz Leute weg, die neu BAföG beziehen können. Und da stellt sich dann schon die Frage, also okay, ist denn der Anspruch an so eine Auszubildendenförderung, die das BAföG ja darstellen soll, tatsächlich, dass man sagt, okay, im Folgejahr wollen wir halt alle Leute, die jetzt BAföG beziehen, schauen, dass die weiter BAföG beziehen können und vielleicht noch so ein paar mehr? Oder will man das tatsächlich mal anpacken, weil ja überparteiliche Verbände, also das Deutsche Studierendenwerk, der Freie Zusammenschluss der Studentinnenschaften, aber auch so alle politischen Hochschulgruppen seit Jahren schon darauf hinweisen, dass es ein Armutsproblem unter Studierenden gibt, dass wir irgendwie 30% Armutsquote unter Studierenden haben, bei Alleinlebenden sogar fast 75%, wo man natürlich mal rangehen müsste, weil wir da sehen, da braucht es dringend eine Grundsicherung. Und es gab auch, der Paritätische hat im letzten Jahr mal eine Studie gemacht, wo die alarmierende Zahl kam, dass 45% der BAföG-Beziehenden noch arm sind, trotz BAföG. Das heißt, das BAföG hilft einem in der Hälfte der Fälle nicht aus der Armut. Und das ist so ein Ding, was ich nicht verstehe und was auch ganz viele Leute nicht verstehen, warum da nicht mal die Einsicht kommt zu sagen, hey, hier ist irgendwas falsch, wollen wir da vielleicht mal was anpacken? Und das funktioniert natürlich nicht, wenn man sagt, hey, wir kürzen jetzt hier einfach mal 700 Millionen weg. Weil so eine Reform braucht natürlich Geld, und argumentieren dann auch noch damit, dass das ja total reicht, um den Status quo zu halten, wo alle sagen, der ist eigentlich nicht gut.
Zumindest bei mir war es so, dass am Anfang in die Ampelkoalition ziemlich viele Hoffnungen gesetzt wurden, dass man irgendwie gedacht hat, okay, es ist mal was anderes, wir schauen mal, vielleicht passiert ja tatsächlich was. Zum Beispiel wurde ja auch eine BAföG-Reform versprochen vor 2 Jahren, die jetzt nicht nur nicht eingehalten wird, sondern sogar quasi ins Gegenteil umgesetzt wird. Was macht es denn oder was bedeutet das in Bezug auf die politische Landschaft jetzt auch für junge Menschen, dass diese Hoffnung gerade auf die Ampelkoalition so nicht wirklich eingehalten werden konnte?
Na, ich würde schon sagen, dass es zu einem gewissen Grad auch einen Vertrauensverlust bedeutet. Also wir vertrauen natürlich, wie alle BürgerInnen in diesem Land irgendwie, dass wenn sich eine Regierung zusammenfindet und irgendwas in den Koalitionsvertrag schreibt, was sie umsetzen wollen, dass sie das dann auch umsetzen. Und mit der BAföG-Reform hatten wir tatsächlich sehr lange Hoffnungen auch, weil ja im letzten Jahr tatsächlich das BAföG auch angepackt wurde. Also es wurden die Sätze so ein bisschen hochgepackt, die Freibeträge wurden richtig hochgezogen. Also das war tatsächlich sehr gut und tatsächlich ein Schritt, wo wir gesagt haben, okay, das ist noch nicht genug. Das haben auch alle TrägerInnen irgendwie gesagt, unter anderem wieder der Paritätische, dass das noch nicht genug ist, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Gut, die Anhebung der Sätze war jetzt so ein bisschen, also es war halt, die haben die Sätze um 5% angehoben bei einer Inflation von 10%. Das ist auch so, naja, kann man besser machen. Genau, aber war trotzdem so ein Signal, okay, hier ist keine Angst mehr, das BAföG anzupacken, sondern wir wollen da tatsächlich was schaffen. Und wir wurden ja auch immer nach hinten vertröstet von wegen, ja, elternunabhängiges BAföG kommt, wir brauchen nur noch und bla. Und jetzt kommt halt dieser Haushaltsentwurf, was natürlich auch wieder, ne, so ein komisches Ding ist, dass sich plötzlich eine FDP-Ministerin und ein FDP-Minister, also Herr Lindner als Finanzminister und Frau Strack-Watzinger als Bildungsministerin, die so zuständig sind, die plötzlich hinstellen und sagen, wir kürzen das jetzt. Sind uns natürlich so ein bisschen die Augen rausgefallen. Gerade weil ja immer noch gesagt wurde, also es wird immer noch gesagt, die BAföG-Reform kommt. Aber wie? Wie soll die aussehen? Wie willst du ein elternunabhängiges BAföG schaffen? Also dann im Idealfall schaffst du das dann ja so, dass du sagst, okay, wir machen es nicht nur elternunabhängig, sondern wir machen es auch noch so attraktiv, dass die Leute es auch beziehen wollen, wenn es elternunabhängig ist. Und dann kann man ja, also dann reichen die 2 Milliarden vorne und hinten nicht.
Wie könnt ihr da als Stura so ein bisschen dagegenhalten? Also wir haben vorhin schon ein bisschen über Stadtpolitik gesprochen. Ich stelle mir vor, dass es bundespolitisch noch schwieriger ist, da irgendwie was bewegen zu können. Was kann man da machen? Was kann vielleicht auch der, die Einzelne da machen?
Na, eine Sache, die auf jeden Fall alle Leute machen können, wir haben ja Bundestagsabgeordnete in Halle und die haben Mailadressen und denen kann man prinzipiell schreiben. Also das haben wir auch schon gemacht. Als allererstes, was irgendwie gemacht wurde, kam ein Brief von uns an Herrn Diaby und Frau Sitte. Und je mehr Leute denen natürlich schreiben und sagen, hallo, ich studiere und ich bin in Ihrem Wahlkreis, bitte setzen Sie sich dafür mit ein, desto mehr sorgen Sie, gerade bei Herrn Diaby, der in einer Regierungsfraktion sitzt, vielleicht dazu, dass das auch noch geändert wird. Und ansonsten ist es bundespolitisch tatsächlich für uns ein schwieriges Pflaster. Wir hatten vor kurzem im Landtag in einem Ausschuss eine Anhörung, wo es auch ums elternunabhängige BAföG ging, wo es quasi darum ging, ob Sachsen-Anhalt das jetzt im Bundesrat mal probiert anzusprechen. Also darüber versuchen wir es so ein bisschen, dass wir quasi auf der Landesebene so ein bisschen versuchen, da Sensibilität zu schaffen. Aber das hat natürlich auch immer nur bedingt Einfluss auf das BAföG auf Bundesebene. Und ansonsten sind wir so ein bisschen tatsächlich dazu gezwungen, also wir machen natürlich öffentlich viel, also wir haben jetzt ein Statement rausgebracht, die Sachsen-Anhalt-weite Studierendenrätekonferenz auch. Und ansonsten setzen wir halt viel in den FZS, das ist ein überparteilicher Dachverband quasi, ein Verein auf Bundesebene, der so ein bisschen Lobbyarbeit für Studierende betreibt. Da sind wir Fördermitglied, aber viele andere große Studierendenschaften sind Mitglied. Und die haben nochmal eine andere bundespolitische Relevanz als wir. Die haben eine ganz andere Ahnung vom BAföG als wir, weil die sich tatsächlich seit Jahren schon damit beschäftigen. Und die haben auch einfach eine ganz andere Verwaltungskraft, als wir das haben. Und deswegen setzen wir tatsächlich gerade, auch wenn das so ein bisschen schmerzhaft ist, weil das ein bisschen aus unserer Hand raus ist, aber wir versuchen den Verein natürlich auch so gut wie möglich nach Kräften zu unterstützen, aber setzen wir gerade sehr viel auf die Lobbyarbeit, die dieser Verband und halt das Deutsche Studierendenwerk machen, weil die tatsächlich an der Stelle sitzen, wo sie auch gut auf die Bundespolitik einwirken können. Genau, und ansonsten machen wir hier so ein bisschen in Halle lokal weiter Radau und auf das Thema aufmerksam, weil am Ende ändert sich auch nur was, wenn genug Studierende davon wissen und genug Studierende irgendwie sich unzufrieden zeigen. Genau, und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe da, glaube ich.
Stura im Gespräch.